Ja, liebe Geschwister, wir gehen weiter in unserer Predigtreihe im Lukas-Evangelium. Und heute wollen wir uns den Abschnitt anschauen, wo der Herr Jesus vor dem obersten Gericht der Juden steht, vor dem Synedrium, wo er verhört wird und dann verurteilt wird. Wir wollen schauen, was der Reihe noch passiert und in allem, wie sich der Herr Jesus verhält in dieser Situation. Also das Thema heute ist das Verhör vom Herrn Jesus und seine Verurteilung durch das Synedrium. Unser Bibeltext heute ist Lukas 22, die Verse 63 bis 71. In allem werden wir sehen, dass der Herr Jesus das Wort aus Jesaja 53, Vers 7 erfüllt, wo es heißt, er wurde misshandelt, aber er beugte sich nicht und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Oder wie Petrus es später beschreibt in seinem ersten Brief, 1. Petrus 2, Vers 23, der gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Schauen wir kurz zurück. Wie ist die Situation? Was ist bisher geschehen? Wo befinden wir uns eigentlich? In Lukas 22, Vers 54 steht, sie nahmen ihn aber fest und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von Weitem. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus mitten unter sie. Also wir sehen, Herr Jesus wurde in das Haus des hohen Priesters gebracht. Petrus ist ihm gefolgt von Weitem, ist mit reingegangen in den Hof. Und Lukas berichtet uns, das haben wir das letzte Mal gesehen, wie Petrus seinen Herrn dreimal verleugnet in dieser Nacht. Im Hof des hohen Priesters. Aber die Frage ist, wo war der Herr Jesus in dieser Zeit? Und was ist dort geschehen? Lukas selbst berichtet uns darüber nichts, sondern Lukas geht dann gleich weiter. Aber wir wollen heute noch schauen, was Matthäus und Markus darüber berichten und auch schauen, was ist in dieser Zeit passiert, wo Petrus draußen im Hof ist, den Herrn verleugnet, was ist da im Haus des hohen Priesters passiert. Ich habe da mal die drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, nebeneinander gestellt und alle drei berichten davor, dass der Jesus ins Haus des hohen Priesters gebracht wird, ins Haus von Kaiaphas, er ist hoher Priester zu der Zeit. Und dort waren schon alle Hohenpriester, Ältesten und Schriftgelehrten versammelt. Das berichten uns eben Matthäus und Markus. Und wir sehen auch, Petrus ist gefolgt und ist jetzt im Hof des Hohenpriesters. Die Begebenheit von Petrus kennen wir schon. Aber was ist mit Herrn Jesus? Er ist jetzt im Haus des Hohenpriesters. Was passiert dort? Die Ältesten, die Schriftgelehrten, die Hohenpriester sind schon versammelt. Und genau das wollen wir uns jetzt anschauen, in Matthäus und Markus, was ist da passiert und dann im Weiteren schauen wir an, wie Lukas es weiter berichtet und die Geschichte weiterführt. Im Haus vom Hohen Priester haben alle versammelt, dieses Synedrium, der Hohe Rat, wird auch Sanhedrin genannt, die Ratsversammlung, 70 hochgestellte, weise Männer, die das oberste Gericht für die Juden gebildet haben zu der Zeit. Was sie entschieden haben, war Fakt. Das Lexikon schreibt über dieses Synedrium Folgendes. Das Synedrium war die höchste Gerichtsbarkeit der Juden, die über alle Fälle und alle Personen urteilte. Seine Entscheidungen waren für die Juden überall bindend. Seine Macht wurde durch Herodes und nachher durch die Römer, die den Juden die Ausübung der Todesstrafe verboten, beschnitten. Das lesen wir an Johannes und wir sehen es im weiteren Verlauf. Also grundsätzlich ist es das oberste Gericht, was sie entscheiden und auch die Strafen, die sie auferlegen, sind Fakt, gilt für alle Juden. Aber sie sind in ihrer Macht beschnitten worden durch die römische Fremdherrschaft. Die Todesstrafe haben sie selber nicht ausführen dürfen. Und deswegen sehen wir dann später im Verlauf, bringen sie den Herrn Jesus ja zum Pilatus und sagen, du musst ihn töten, wir dürfen das nicht, aber er ist des Todes würdig. Und vor diesem obersten Gericht der Juden steht der Herr Jesus jetzt. Und wir sehen in unserem Bibeltext da in Matthäus 26, Vers 59 oder Markus 14, Vers 53, was ein Ziel ist in dem Ganzen. Das heißt da, halt mal, ich habe falsch gesagt, Matthäus 26, 59 oder Markus 14, 55, sie suchten Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Das war ein Ziel. Das war das Ziel dieser Versammlung jetzt. Und diese Versammlung war das Verhör, noch nicht die offizielle Gerichtsverhandlung. Sondern sie haben zusammengekommen, weil sie ganz sicher gehen wollten, dass sie jetzt da einen Grund finden, dass sie einen Herrn Jesus des Todes anklagen, damit sie ihn später Pilatus überliefern können. Und mit diesem Ziel kämen sie zusammen. Sie suchen einen Grund, dass sie Jesus des Todes anklagen können. Man sieht im weiteren Verlauf, ich lese aus Markus 14, Vers 55 folgendes, und sie fanden keins. Sie haben keinen Grund gefunden, sie haben kein Zeugnis gefunden. Denn viele gaben falsches Zeugnis gegen ihn, aber die Zeugnisse waren nicht übereinstimmend. Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis gegen ihn und sprachen, wir hörten ihn sagen, ich werde diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen. Und in 3 Tagen werde ich einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Und auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Also, sie finden keinen Grund. Sie lassen sogar falsche Zeugen auftreten. Der eine sagt dies, der andere jenes. Die Leute widersprechen sie, was sie da über diesen Tempel sagen, aus dem Zusammenhang gerissen, aber passt auch nicht. Es ist allen klar, dass das nicht funktioniert. Also, was die da sagen, ist kein Anklagegrund. Nun, es wird berichtet, dass der Herr Jesus zu dem Ganzen gar nichts sagt. Er schweigt. Ja, warum auch? Die Anklagen widersprechen sie, die Zeugen sind falsch. Was ist das? Er muss nichts sagen. Und so merkt man, dass im weiteren Verlauf der hohe Priester irgendwie nervös wird. Sie sind ja zusammengekommen, um einen Grund zu finden, dass sie einen Herrn Jesus töten können. Und so spricht dann der hohe Priester, Markus 14, Vers 60. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach, antwortest du nichts? Was bringen diese gegen dich vor? Er sagt, jetzt komm, sag mal was. Schau mal diese Anschuldigungen, verteidig dich endlich mal, dass insgeheim wir auch mal was haben gegen dich. Na, der Herr Jesus schweigt. Er aber schwieg und antwortete nichts. Und so haben sie keinen Grund für die Anklage. Aber es geht weiter. Und ich lese aus Matthäus 26, Vers 63, der hohe Priester greift jetzt zu seiner letzten und stärksten Waffe. Er stellt den Herrn Jesus unter Eid. Da heißt es, und der hohe Priester hob an und sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Ich beschwöre dich beim lebendigen Gott. Er stellt den Herrn Jesus unter Eid. Und unter diesem Eid hat jeder aussagen müssen. Auf diese Frage muss der Angeklagte antworten. Muss derjenige antworten, der verhört wird. Und er stellt die entscheidende Frage. Er sagt, bist du der Christus? Bist du der Sohn Gottes? Und jetzt ist die Frage. Wenn der Jesus mit Ja antwortet, dann haben sie einen Grund. Weil wenn Jesus sagt, dass er der Christus ist, der Sohn Gottes, dann macht er sich Gott gleich. Das war ihnen völlig klar. Und in ihren Ohren und in ihrer Auffassung ist das natürlich Gotteslästerung. Warum? Ein Mensch darf sich doch nicht Gott gleich machen. Und in ihren Augen war der Herr Jesus ein Mensch, ein ganz gewöhnlicher Mensch. Er war der Sohn der Maria, er war der Zimmermann aus Nazareth, nicht mehr. Und wenn er jetzt sagt, er ist der Christus, dann lästert er Gott. Darauf steht der Tod und damit haben sie ihren Todesgrund, ihren Anklagegrund für die Todesstrafe. Niemals darf sie ein Mensch Gott gleich machen. Und das ist tragisch. Sie sehen Herrn Jesus wirklich nur als Mensch. Sie haben ihre Augen blind gemacht für all die Wunder, die der Herr Jesus gewirkt hat. Das Lahme gehen, das Blinde wieder sehen, das Aussätzige heil worden sind, dass Tote auferstanden sind. Und alles das hat den Herrn Jesus auszeichnet als ein Messias. Selbst in ihrer eigenen Überzeugung hat es gewisse Dinge gegeben, wo sie gesagt haben, wenn sie das erfüllt, dann ist der Christus da. Der Jesus hat alles erfüllt und sie sagen, du bist nicht der Christus, du lässt das doch Gott. Sie haben ihre Augen blind gemacht, sie haben ihre Ohren taub gemacht für die Reden vom Herrn Jesus, wo die Mengen gesagt haben, dieser redet mit Vollmacht, der erklärt uns, sodass wir es verstehen. Und wie er das sagt, er zeigt uns, wie Gott ist und was Gott fordert von uns. Aber sie haben ihre Ohren taub gemacht für seine Reden und wollten nicht hören. Sie haben Christus abgelehnt, an Herrn Jesus abgelehnt und die Entscheidung steht ja schon lang fest. Sie suchen aber jetzt nur noch einen Grund, um irgendwie in ihre Augen formal richtig jetzt da vorzugehen. Aber der Grund steht schon fest, er sollte ja zu Tode kommen. Und das ist tragisch. An der Stelle frage an dich, an mich, an uns alle, wer ist denn Jesus für dich? Ist er der Sohn der Maria? Der Zimmermann aus Nazareth? Ein guter Mensch, begabter Prediger, ein weiser Mann. Die Frage an dich, steht deine Entscheidung schon fest, so wie bei diesen Männern im Synedrium? Prüf nochmal, schaust du nochmal an in der Bibel. Überleg und lies. Und vor allem lies unvoreingenommen die Bibel und wend dich mit einem ehrlichen Herz an Gott. Herr Jesus ist der Christus, er ist der Sohn Gottes, der dich und mich von der Strafe der Sünden retten möchte. Wie reagiert der Herr Jesus in dem Ganzen? Das ist jetzt die Frage. Beugt er sich diesem Druck? Er weiß genau, was auf ihn zukommt. Er weiß genau, was ihn erwartet, wenn er antwortet. Er weiß, dass sie nur einen Grund suchen, um ihn zu verurteilen. Weicht er aus? Relativiert er irgendwas? Ja, so war das nicht gemeint und er versteht schon und so. Oder sagt das, wie es ist. Wir sehen seine Antwort in Markus 14, 62. Jesus aber sprach, ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Jesus sagt es ganz klar aus. Ich bin es. Ich bin der Christus. Ich bin Sohn Gottes. Und er sagt aber noch viel mehr an der Stelle. Er sagt nämlich, ihr werdet den Sohn des Menschen zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Und er verwendet da zwei Aussprüche, wo jedem klar war, dass da drüber, das sind Aussprüche, die über den Messias sprechen. Er verwendet den Sohn des Menschen, Ausdruck aus Daniel 7, der für Christus verwendet worden ist. Und er zitiert Psalm 110, sitzen zur Rechten Gottes. Auch die ist eine Stelle, die von Christus spricht. Und schauen wir uns die zweimal an. Sohn des Menschen, sagt er. Er sagt, ihr werdet den Sohn des Menschen zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Und er bezieht sich auf Daniel 7, wo Daniel eine Vision beschreibt, die er hat in der Nacht. Und da heißt es folgendermaßen, Daniel 7, Vers 13, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn. Und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor ihm gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Wir sehen in der Vision, da kommt jemand, wie heißt es da? Wie eines Menschen Sohn. Das ist der Herr Jesus. Und er kommt zu dem Alten an Tagen, das ist Gott. Und dann wird ihm Herrschaft, Herrlichkeit, Königtum gegeben. Eine ewige Herrschaft über alle Völker. Ein Königtum, wo es nie zerstört wird. Gott gibt seinem Sohn die Herrschaft. Gibt dem Sohn des Menschen die Herrschaft. Und so sagt der Herr Jesus einer, ich bin dieser Sohn des Menschen, Und es wird nicht mehr lang dauern. Dann werde ich die Herrschaft haben. Gott wird sie mir geben, die Herrschaft über alle Völker. Eine ewige Herrschaft, ein ewiges Königtum, das nie zerstört werden wird. Und die zweite Aussage vom Herrn Jesus ist, er wird sitzen zur Rechten der Macht. Und er zitiert dann Psalm 110. Ein Psalm von David, und es heißt dort, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Die Stelle haben wir schon mal angeschaut. Lukas 20 hat der Herr Jesus das schon mal zitiert. Und man sieht in der Stelle, David hört ein Gespräch zwischen zwei. Und er sagt, da ist Yahweh, Gott selbst, und der spricht zu meinem Herrn, sagt der David. Also Gott selbst spricht zum Herrn von David. Und Gott sagt, setz dich zu meiner Rechten. Also setz dich zu mir auf den Thron. An meiner Rechte. Es gibt keinen höheren, besseren Platz, keinen mächtigeren Ort. Und bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Auch da wieder dieser Gedanke. Er sagt zu seinem Sohn, komm, setz dich. Du hast alles vollbracht. Jetzt tritt deine Herrschaft an. Oder an der Stelle eigentlich nur, warte, bis ich alle deine Feinde dir unterwerfe. Und als Zeichen der völligen Unterwerfung und des völligen Siegs sind sie der Schemel deiner Füße. Und dann tritt deine Herrschaft an. Dein ewiges Königtum, deine ewige Herrschaft. Also der Herr Jesus zitiert diese beiden Stellen und sagt einer, ich bin der, von dem da die Rede ist. Und er spricht da auch die Wahrheit aus und die ernste Warnung, dass Gott seine Feinde ihm unterwerfen wird und sie ihm als Schemel zu Füßen legen wird. Und auch da wieder die Frage an uns, freuen wir uns auf diesen Moment, wenn der Herr Jesus seine Herrschaft antritt? Freuen wir uns auf den Moment, wenn wir bei ihm sind, wenn er uns holt, wenn er seine Herrschaft antritt, weil wir wissen, dass die Sündenschuld vergeben ist, dass wir versöhnt sind mit Gott. Oder beschleicht dich irgendwie ein mulmiges Gefühl, wo du denkst, die Feinde werden alle unterworfen werden, stehe ich auf der richtigen Seite. Wenn so ein Gefühl sich regt, dann schirb's nicht einfach schnell weg und sag, passt schon alles, wird schon klappen. Nein, hör drauf, schau und forsche, lies die Bibel und überleg, noch ist Zeit, kehr um und wend dich an Herrn Jesus. Er ist der Christus, der dich und mich mit Gott versöhnen möchte, sodass wir mit Freuden auf diesen Moment hinschauen können, auf sein Kommen warten können oder auf den Moment, wo wir vor ihm stehen dürfen. Also, der Herr Jesus sagt ganz klar, ich bin der Christus, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Sohn des Menschen, ich werde ein ewiges Königtum von Gott empfangen. Und ich bin der, der zur Rechten Gottes sitzen wird. Und alle, die mich ablehnen, wird Gott unterwerfen und mir zu Füßen legen. Wir sehen also, der Herr Jesus beugt sie nicht unter dem Druck, sondern er spricht die Wahrheit, egal was für ihn bedeutet. Und Arno Gäbelein, ein Kommentator, schreibt über den Herrn Jesus in dieser Situation, finde ich recht schön und treffend, majestätisch in seinem Schweigen, majestätisch in seiner Rede, unberührt von allen Drohungen, sowohl im Schweigen als auch im Sprechen. Herr Jesus ist Herr in dieser Lage. Nicht aufgelöst, nicht unruhig, nicht nervös, nicht nach Worte ringend. Er ist souverän. Er spricht die Wahrheit. Obwohl er weiß, was auf ihn zukommt. Er hat keine Furcht vor diesen 70 Männern, die um ihm sitzen. Er steht in der Mitte und hat sicher in hasserfüllte Gesichter geschaut. Er sagt die Wahrheit. So, jetzt hat der Hohepriester seine Antwort. Dies ist es doch, was sie hören wollten. Jesus sagt, dass er der Christus ist, der Sohn Gottes. Jetzt haben sie es, oder? Da heißt es, das ist nochmal die Stelle, dann gehen wir weiter, Matthäus 26, Vers 65, Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat gelästert, was brauchen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Der hohe Priester fasst sie in den Saum und reißt, Ausdruck, ein Zeichen von höchster Empörung, Trauer, Erschrecken über das, was da gehört worden ist. Jesus macht sich selbst zu Gott, er lästert Gott und der hohe Priester ist entrüstet und alles ist klar. Er fragt nochmal: Was meint ihr? Und alle sagen: Er ist des Todes schuldig. Jeder hat es gehört aus seinem Mund. Und dann sieht man, wie sich die Bosheit des Menschen über den Herrn Jesus ergießt. Wir lesen weiter in Matthäus 26, 67. Dann spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihm ins Angesicht und sprachen: Weissage uns Christus, wer ist es, der dich schlug? Matthäus berichtet, dann spien sie ihm ins Angesicht. Bis zu der Stelle ist immer die Rede von dem Hohen Rat, dem Ratsherrn, diesen Männern, die Gericht sprechen, ehrbare Männer, weise Männer. Aber was passiert da? Sie sind wie irr. Sie flippen direkt aus, sie spucken an Herrn Jesus an, sie schlagen ihn, sie stürmen, so kommt es mir vor, auf ihn ein. Sie sind außer sich. In der Stelle in Markus lesen wir, sie haben sein Angesicht verhüllt, vielleicht andere, und haben ihn geschlagen. Und das alles ist passiert im Haus vom Hohenpriester Kaiaphas, in dieser Nacht. Draußen ist Petrus, verleugnet seinen Herrn, knickt ein, sagt nicht die Wahrheit. Drin ist der Herr Jesus, steht zur Wahrheit, ist souverän und lässt es über sich ergehen. Und an dieser Stelle geht es jetzt weiter im Bericht von Lukas. An dieser Stelle berichtet Lukas weiter. In Lukas 22, die Verse 63 bis 65 heißt es: Und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen ihn. Und als sie ihn verhüllt hatten, fragten sie ihn und sprachen: Weissage, wer ist es, der dich schlug? Und vieles andere sagten sie lästernd gegen ihn. Lukas berichtet davor, dass die Männer Herrn Jesus festgehalten haben. Ja, sie sagen ihm also ganz deutlich: Wir sind stärker wie du. Wir sind mehr, wir sind stärker, wir halten dich fest, du kommst da nicht weg. Du kannst dich nicht wehren, du brauchst dich nicht wehren. Wir haben dich. Nichts kann er gegen sie machen, er ist völlig ausgeliefert. Und sie verspotten ihn und sie schlagen ihn. Sie spielen mit ihm rum, ja. Sie treiben ihren Mutwillen mit Herrn Jesus. Sie machen sie lustig über ihn. Sie misshandeln ihn, dreschen ihn mit roher Gewalt. Er kann sie nicht wehren. Wie ich so über diese Szene nachgedacht habe, ist mir was in Erinnerung gekommen. Unser Samuel, der noch ein kleiner Knopf war, Grundschulalter, war mal bei einem Freund im Winter und sie haben gespielt miteinander draußen. Ja? Und irgendwann kommt der Nachbarsbub rüber. Größer, älter, stärker, schwerer. Und er hat die Knirpse mal gesagt, was Sache ist. Ja? Sami packt und auf den Boden geschmissen, er ist dann gleich mal auf den Bauch da gelegen, hat er mir später erzählt. Und der andere hat sich auf ihm draufgesetzt, seiner ganzen Masse. Hände nach hinten vom Sami, ist er da auf dem Bauch gelegen, hat versucht, sie zu wehren, hat gestrampelt, das hat den anderen überhaupt nicht interessiert. Er war ja viel stärker. Und der andere hat es so richtig ausgenutzt. Er hat seinen Mutwillen getrieben in Sami, sein Gesicht packt, rein in den Schnee druckt, wieder raus, ein bisschen Schnee rein, wieder rein. Und der Sami hat es mir danach so gebracht, weil er hat alles versucht, er wollte sie rauswinden, er wollte rausstrampeln, weg. Er wollte dann die Übermacht haben und den anderen auch mal richtig reindrucken. Aber er hat es nicht geschafft. Der andere war einfach viel stärker. Und es stellt sich so ein Ohnmachtsgefühl ein, so ein: Ich kann nichts machen, ich bin ausgeliefert. Ich bin ohne Macht gegenüber den anderen. Das ist schlimm, das ist ein grausiges Gefühl. Oder ich habe so gedacht an irgendeine Mobbing-Szene, wie es so oft vorkommt, leider auf Pausenhöfe, ein Kreis mit irgendwelchen Jungs in der Ecke, wo die Lehrer nicht gleich hinschauen und in der Mitte der eine Außenseiter, schwächer wie die anderen oder einfach anders vielleicht, was weiß ich. und sie schubsen ihn umeinander. Zack, rüber, zurück, zu dem, zu dem. Vielleicht probiert der Kleine noch irgendwo auszubrechen, aber sie machen einen Kreis zu, zack, wieder rüber. Und je mehr sie der andere wehrt, desto lustiger ist für die außenrum Stehenden. Und sie lachen, sie verspotten ihn und sagen ihm, du kommst da nicht weg. Wir haben die. Keine Chance. Ganz allein, keiner da. Ohnmächtig, ohne Macht ausgeliefert. Wir singen Herrn Jesus, er wird festgehalten, geschlagen, verspottet, verhöhnt. Aber er war nicht ohne Macht. Ein Wort hätte gereicht. Die Engelsscharen, glaube ich, haben da gestanden, bereit und haben geschaut und gesagt, was passiert da? Gott, was passiert da mit deinem Sohn? Aber der Herr Jesus hat sie nicht gerufen. Er hat seine Macht nicht eingesetzt, er hat sie nicht gewehrt, auch nicht verbal. Irgendwas ausgesprochen, ein Fluch, ein böses Wort gegenüber die, die ihm so wehtun und ihn verhöhnen. Er hat sie über sich ergehen lassen und er hat sie ganz Gott anvertraut. Genau wie es heißt eben, 1. Petrus 2,23, der gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Und in dem Ganzen, wenn du oder ich mal in so Situationen kommst, wo du ohnmächtig bist, nichts machen kannst gegen andere, weil sie einfach mächtiger sind, dann darf man wissen, der Herr Jesus kennt dieses Gefühl, er hat es selber erlebt. Und wenn wir zu ihm beten, dann darf man wissen, dass er uns wirklich versteht in dem Moment. Aber es geht ja weiter. Es heißt, sie verhüllten ihn, ja. Irgendwie haben sie ihm die Augen verbunden oder auch irgendwie einen Sack über den Kopf gestülpt. Sie haben Mutwillen mit ihm drin. Er hat nichts mehr sehen können und dann schlagen sie ihn ins Gesicht. Oh. Es ist ja schon in einem offenen Faustkampf so, ja, wenn du das siehst irgendwie, dann bist du angespannter. Aber was ist, wenn du das Gesicht völlig verhüllt hast, einen Sack über den Kopf hast und überhaupt nicht weißt, was passiert und plötzlich, boom, irgendeiner schlagt dir mit roher Gewalt ins Gesicht. Du bist überhaupt nicht vorbereitet darauf. Ja, grausig, furchtbar. Die Angst, die Unsicherheit, was passiert als nächstes? Was passiert da um mich herum? Was ist da? Furchtbar, diese physischen Schmerzen und die psychischen Schmerzen. Sie verspotten ihn und sagen, weiß, sage doch, sag uns, wer dich schlug. Du bist doch der Prophet, so quasi. Du bist doch der Messias, du weißt es doch. Beweise uns es. Sag's, wer dich geschlagen hat. Und ja, der Herr Jesus ist der Messias. Er ist Sohn Gottes, er ist Gott selbst. Und in Hebräer 4, Vers 13 steht Folgendes von Gott. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Oder man kann auch übersetzen, dem wir Rechenschaft schulden. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar und alles ist bloß und aufgedeckt. Und er ist es, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Da haben wir so gedacht, in diesen Männern, da zeigt sie doch diese ganze Dummheit und die ganze Überheblichkeit von uns Menschen. Wie dumm und blind Sommer. Sie schlagen und verhöhnen den Sohn Gottes und kapieren überhaupt nicht, dass sie völlig aufdeckt sind vor ihm und dass sie mal Rechenschaft vor ihm ablegen müssen. Und so sind wir Menschen vielleicht auch oft unterwegs. Dumm, blind, stolz, kämpfen gegen Gott und checken überhaupt nichts. Und sie höhnen und sagen, los, beweise doch, dass du ein Prophet bist. Und sie kapieren überhaupt nicht, dass sich in dem Moment draußen im Hof die Prophezeiung vom Herrn Jesus erfüllt. Er hat zu Petrus gesagt, in dieser Nacht wirst du mich verleugnen. Parallel dazu passiert das gerade draußen. Aber bei allem sehen wir Herrn Jesus. Er lässt es über sich ergehen. Er wehrt sie nicht. Kein böses Wort der Rache, keine Drohung, keine Vergeltung kommt über seine Lippen. Er ist der gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Oder eben, wie es in Jesaja 53, Vers 7 heißt, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Das alles geschieht in dieser Nacht. Jesus hat keinen Schlaf, er wird verhört, geschlagen, verhöhnt. Dann kräht der Hahn, der Tag dämmert. Aber der Leidensweg vom Herrn Jesus ist noch lange nicht vorbei. Wir lesen weiter, Lukas 22, Vers 66 bis 71. Und als es Tag wurde, versammelte sich die Ältestenschaft des Volkes, sowohl hohe Priester als Schriftgelehrte, und führten ihn weg in ihr Synedrium. Und sie sagten, wenn du der Christus bist, so sag es uns. Ja, aber sprach zu ihnen, wenn ich es euch sagte, so würdet ihr nicht glauben. Wenn ich aber fragen würde, so würdet ihr nicht antworten, noch mich freilassen. Von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Alle aber sprachen, du bist also der Sohn Gottes? Ja, aber sprach zu ihnen, ihr sagt, dass ich es bin. Sie aber sprachen, was brauchen wir noch ein Zeugnis? Denn wir selbst haben es aus seinem Mund gehört. Es wird Tag, sie führen den Herrn Jesus in ihr Synedrium. Also wir sehen, in der Nacht war es Verhör. Durch Synedrium, durch die Gruppe dieser Männer. Und es hat anscheinend einen Ort gegeben, wo sie offiziell auch versammelt haben. Und an diesen Ort gehen sie jetzt. Ich weiß nicht, wo das ist, ich habe es nicht so rausgefunden. Aber eben, es heißt, sie führten ihn weg in ihr Synedrium. Es ist da geworden und jetzt kommt die offizielle Verhandlung. Vorher war nur Verhör im Geheimen, aber jetzt kommt das Offizielle. Und wir sehen, es geht zack, zack, zack. Sie wissen ja eh schon, was sie fragen müssen. Sie wissen schon, wo sie hinwollen. Sie wissen, wie sie ihr Ziel erreichen. Und so geht es ziemlich schnell. Sie fragen ihn, wenn du der Christus bist, so sag es uns. Und der Jesus sagt, ich habe es euch doch schon gesagt. Ich bin es. Und auch wenn ich es nochmal wiederhole, es geht ja nicht darum, dass ihr die Wahrheit hört. Es geht nicht darum, dass ihr glauben möchtet. Ihr möchtet es nicht glauben. Der Jesus sagt, wenn ihr euch jetzt selbst fragen würdet, was soll das alles da? Was passiert da? Es geht nicht um eine Diskussion, es geht nicht um ein Verhör, es geht nicht um einen gerechten Prozess da. Euer Ziel ist, mich zu verurteilen und zu Tode zu bringen. Es geht nicht darum, dass ihr die Wahrheit hören möchtet. Ich habe sie euch schon gesagt. Aber er wiederholt und sagt, von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Er sagt, ich bin der Sohn des Menschen, ich bin der Christus. Und so steht er vor Erna geschlagen, verspottet, verhöhnt, gedemütigt, gequält. Aber er ist der Christus. Und er wird bald zur Rechten Gottes sitzen und Gott wird ihm seine Feinde hinlegen als Schemel seiner Füße. Jetzt zwar gedemütigt und gebeugt, dann aber herrlich. Er ist der Sohn des Menschen. Und Gott wird ihm bald diese Herrschaft geben über alle Völker. Eine ewige Herrschaft, ein Königtum, das nie zerstört wird. Aber sie alle sprechen, also bist du Sohn Gottes? Sie wollen es nochmal ganz sicher machen. Nachfrage, Jesus sagt, ich bin es. Und damit ist es klar. Jetzt haben sie ganz offiziell das Gericht einberufen, die Verhandlung gestartet, die Lästerung gehört. Jetzt ist es klar. Der Anklagegrund ist da, Gotteslästerung, er muss getötet werden. Und wie wir schon gesehen haben, die Strafe dürfen sie selber nicht ausführen. Also werden sie im Folgenden dann die nächsten Abschnitte, die wir lesen, sie gehen zu Pilatus, überliefern an Herrn Jesus und sagen, er muss getötet werden, weil er gelästert hat. Wir haben in unserem Abschnitt heute gesehen, in Matthäus, Markus, Lukas, wie der Herr Jesus verhört worden ist. Das Ziel war von Anfang an klar, sie wollten an Herrn Jesus zu Tode bringen. Aber der Herr Jesus hat die Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, ich bin der Christus, der Sohn Gottes. Ganz egal, was auf ihn zukommt. Er ist zur Wahrheit gestanden. Und in allem sehen wir, dass er ein Herr in der Lage geblieben ist. Dass er über diese Situation auch gestanden ist. Er war majestätisch in seinem Schweigen, wie der Arno Gebelin schreibt, majestätisch in seiner Rede. Unberührt von allen Drohungen, sowohl im Schweigen als auch im Sprechen. Und bei aller Ungerechtigkeit und diesem physischen, psychischen Schmerz, den er da erlebt hat, hat er seine Macht nie verwendet für sich. Kein böses Wort. Oder hat seine Macht eingesetzt, um sich da zu befreien. Er hat es erfüllt, was in Jesaja steht. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Er tat seinen Mund nicht auf. Oder wie Petrus es schreibt, der gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Und es geht weiter, der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Herr Jesus ist diesen Leidensweg bis zum Ende gegangen, bis ans Kreuz. Und das alles hat er da für dich und für mich. Zur Vergebung unserer Sünden. Damit er einen Weg eröffnen kann, sodass du und ich gerettet werden. Wollen wir ihm danken dafür. Amen.